Der MSCI World ist zweifelsohne der beliebteste Index bei ETF-Anlegern. Aber es gibt auch immer wieder kritische Stimmen, die sagen, der MSCI World ist gar kein so guter Index und eigentlich müsste man das Portfolio dann entsprechend erweitern. Wie das ausschauen kann und wie man da vorgehen könnte und worauf man auch achten sollte, das habe ich mit Philipp Dobbert vom Vermögensverwalter Quirion bzw. der Quirion Privatbank besprochen. Und zu diesem Gespräch wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo Philipp, schön, dass du mal wieder hier bei mir bist auf dem Extra ETF YouTube-Kanal. Heute zu einem Thema, das, wo ich sehr genau weiß, dass für viele Anleger das interessant ist. Denn wir wollen heute mal so ein bisschen ergründen, ob der MSCI World Index bzw. ETFs darauf wirklich das Maß aller Dinge sind oder ob es da vielleicht so ein paar Fallstricke gibt. Das geistert ja auch immer wieder durch die Medien. Aber eins nach dem anderen, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist.
Ja, hallo Markus, ich freue mich auch sehr. Hat mir viel Spaß gemacht beim letzten Mal.
Ja, das war ein interessantes Thema. Da haben wir über das Thema digitale Vermögensverwaltungen insgesamt gesprochen. Heute haben wir gesagt, picken wir uns mal ein Fachthema raus. Und das liest du ja sicherlich auch immer wieder mal. Momentan ist es wieder ein bisschen ruhiger, aber vor ein paar Monaten ging das wieder durch alle Gazetten, möchte ich schon fast sagen. Das Thema, ist der MSCI World überhaupt noch gut? Soll man da überhaupt investiert bleiben? Ist es der richtige Index? Und ich glaube, dieses Thema klären wir heute mal und versuchen das mal für jemanden, der vielleicht auch in einem MSCI World ETF investiert ist, mal so ein bisschen einzuordnen.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, als erstes kann man mal festhalten, dass ein MSCI World ETF für eine Aktienanlage, wenn man also Aktienexposure im Portfolio haben möchte, die Renditen, die an den Aktienmärkten entstehen, ins Portfolio holen möchte, dass man damit so einem MSCI World ETF schon ganz gut unterwegs ist. Also da gibt es wesentlich schlechtere Anlageprodukte, um das zu erreichen. Und gleichzeitig ist, glaube ich, viel von der Kritik, die man so liest, auch sehr berechtigt. Vielleicht können wir als erstes einfach mal so ein bisschen aufzählen, was da immer wieder kommt. Ja, ein Punkt ist vor allen Dingen das US-Exposure. Wir haben in diesem MSCI World mittlerweile so an die 70% USA im Portfolio. Das ist natürlich eine Menge. Wir haben in diesem MSCI World ein relativ großes Gewicht in den Technologiefirmen. Das sind natürlich vor allen Dingen auch diese berühmten Magnificent Seven, also die schon seit Jahren immer stärker wachsen und damit eben auch der Aktienkurs in immer neue Höhen steigt und dadurch deren Anteil sozusagen an diesem MSCI World Index auch immer weiter steigt. Es sind keine Emerging Markets drin im MSCI World. Das hört man bei dieser Bezeichnung World vielleicht nicht unbedingt gleich so mit. Da sind wirklich nur die Industrieländer drin. Ich habe keine Nebenwerte in diesem Index drin. Also es fehlt auch ein bisschen was. Nicht nur sind bestimmte Dinge vielleicht zu viel drin, andere Dinge sind wiederum zu wenig drin. Und auch nicht alle Anlagesegmente oder wie man da auch oft hört, Faktoren sind da wirklich mit berücksichtigt in diesem Index. Das ist vielleicht mal so die Aufzählung, was da so alles nicht so ganz optimal ist in diesem Index.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich Bankausbildung gemacht habe, da war der MSCI World natürlich auch schon da und es war immer ein super langweiliger Index. Da ist also überhaupt gar nichts passiert. Der ist jahrelang nur so dahin gedümpelt. Währenddessen jetzt in den letzten 10 Jahren, du hast es ja schon angesprochen, da die Performance ja sehr, sehr gut war, ja, bedingt eben durch den hohen USA-Anteil. Ja. Was kann denn jetzt ein Anleger machen, der zum Beispiel einen Sparplan auf einen MSCI World ETF beispielsweise angelegt hat? Ja, gibt es denn da jetzt Alternativen oder andere Herangehensweisen? Es sind ja auch verschiedene neue MSCI World ETFs sozusagen rausgekommen in den letzten Monaten. Wie geht ihr da um damit?
Ja, also was, glaube ich, wichtig ist festzuhalten, erstmal ist da gar nicht so viel dran falsch, ich hatte es ja schon gesagt, ne? Also was jetzt in keinem Fall angezeigt ist, ist zu sagen, oh, ich muss da jetzt irgendwie aussteigen und muss irgendwas anderes im Portfolio haben. Sondern ich kann versuchen, mit dem, was ich entweder monatlich anlege oder was ich auch in einem bestehenden Portfolio einfach investiert habe, kann ich versuchen, sozusagen Schritt für Schritt diese ganzen Unwuchten, sage ich jetzt mal ganz allgemein, die dieser Index hat, eben auszutarieren. Ne? Ich kann mir verschiedene Optionen überlegen, wie ich das Gewicht zum Beispiel der USA reduziere. Dann habe ich ja auch noch gesagt, es fehlen zum Beispiel die Schwellenländer in diesem Index Und da kann ich ja zum Beispiel beides schon mal kombinieren, ne? Und kann sagen, wenn ich jetzt ein MSCI Emerging Markets zum Beispiel noch mit berücksichtige in meinem Portfolio, dann habe ich einmal die Emerging Markets, die Schwellenländer, Aktienmärkte auch mit im Portfolio und quasi ganz automatisch, wenn ich da investiere, sinkt auch der US-Anteil, weil die USA natürlich im Emerging Markets-Anteil nicht drin sind. Mhm. Also das ist zum Beispiel mal eine ganz einfache Idee. Und man kann auf der Seite, es fehlen eben Nebenwerte, kann man auch schauen, dass man einen Small-Cap-Index findet, der weltweit anlegt. Gibt es eine Weltvariante nur für die Industrieländer, gibt es auch für die Emerging Markets, gibt es auch beides kombiniert. Dann kann ich diese Unwucht sozusagen rausnehmen und so kann ich Schritt für Schritt quasi ergänzen mein Investment in den MSCI World, so dass ich insgesamt dann ein runderes Portfolio bekomme.
Macht es dann aber natürlich auch etwas komplexer, ne? Weil dann habe ich jetzt schon 3 ETFs, Emerging Markets, Small Caps noch dabei. Wenn ich jetzt noch Europa vielleicht ein bisschen übergewichte, ich habe da kürzlich ein Video auch von einem Nutzer, da habe ich das Portfolio reviewed, der hat das nämlich so gemacht, der hatte dann am Ende 7 ETFs in seinem Portfolio. Das ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger, sagen wir mal, zu pflegen und auch sozusagen in der Balance zu halten.
Genau, absolut. Und Balance ist auch das richtige Stichwort. Jetzt habe ich ja erstmal nur gesagt, was so Segmente wären oder was Indizes wären, die man noch berücksichtigen kann. Aber die große Frage ist natürlich auch, wie berücksichtige ich die? Haben die dann 5% Anteil am Portfolio, 10%, 20% oder 2%? Das ist auch eine Frage, die ich erstmal irgendwie beantworten muss. Und dann habe ich natürlich, wie du richtig sagst, den Pflegeaufwand eben nicht für einen einzelnen ETF, wo der Pflegeaufwand quasi per Definition null ist, sondern ich habe halt einen Pflegeaufwand für ein echtes Portfolio aus 7, 8, vielleicht sogar 9 ETF, wenn ich die ganzen anderen Themen dann noch mit bereinigen möchte. Das ist was wir in unseren Portfolios natürlich tun und wo wir dann hier die Kolleginnen und Kollegen in der Vermögensverwaltung haben, die sich dann da jeden Tag drum kümmern, aber das ist durchaus Aufwand, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil du leitest ja bei der Quirin Bank und Quirion und Quirin Privatbank ja die Vermögensverwaltung. Das ist sozusagen euer Job. Ihr überlegt euch quasi eine Anlagestrategie, wie auch immer die jetzt ausschauen mag, und dann geht ihr ganz runter ins Detail und guckt, welches Land, welche Region, welcher Anlagestil, den will ich umsetzen in meinem Portfolio, und dann geht ja in die Produktauswahl sozusagen, wie mache ich das dann?
Ganz, ganz genau. Also man kann quasi als große Überschrift über das alles, was wir jetzt besprochen haben, was dem MSCI World fehlt oder was zu viel da ist, kann man eigentlich als große Überschrift über alles das Wort Diversifikation schreiben. Ich bin mit einem ETF auf diesen Index schon relativ diversifiziert unterwegs im Aktienbereich, aber da geht noch deutlich mehr an Diversifikation. Und das ist genau unser Job, diese Diversifikation in Aktienportfolios umzusetzen, zum Beispiel mit den Maßnahmen, über die ich gerade gesprochen habe, dann eben auch noch diesen Bereich Faktoren mit zu berücksichtigen bei der Portfoliokonstruktion. Dann wird es noch ein bisschen komplizierter, ne? Aber dadurch ein Portfolio aufzustellen, was nochmal deutlich diversifizierter ist als ein MSCI World, also ein ETF auf den MSCI World Index.
Ich bin ja auch ein Fan und Befürworter von dem Thema Diversifikation, also breit streuen und Risiken vermeiden. Aber wenn jetzt ein Anleger sagt, okay, das ist ja schön und gut, was ihr da erzählt, ja, aber wenn ich jetzt einen Nasdaq 100 ETF gekauft hätte, dann hätte ich da, 13% pro Jahr in den letzten 25 Jahren gemacht. Das ist auch Diversifikation vollkommen wurscht. Ich hätte 13% pro Jahr gemacht. Ja, da, was würdest du denn da entgegnen?
Diversifikation ist ein Instrument, um Risiken zu steuern, und zwar verlässlich zu steuern. Es gibt ja viele Risikomanagement-Methoden, die sagen, ja, wenn bei der Volatilität dies und jenes passiert oder wenn am Aktienmarkt das eine mit dem anderen zusammenkommt, dann ist der richtige Zeitpunkt, um irgendwie die Aktienquote zu reduzieren, und solche prognosebasierten Modelle. Da ist sich eigentlich die Kapitalmarktforschung seit vielen Jahren sehr, sehr einig, dass die zumindest nicht systematisch funktionieren können. Ich kann natürlich immer wieder punktuell Erfolge damit haben. Diese Erfolge lassen sich aber vom Zufall letzten Endes nicht unterscheiden. Das heißt, ich kann mit solchen Risikosteuerungsmethoden nicht systematisch, also verlässlich immer wieder hintereinander gute Ergebnisse erzielen. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich denn Risiken irgendwie begrenzen im Portfolio? Und da kommt dann die Kapitalmarktforschung und sagt, naja, das Einzige, was, was verlässlich funktioniert und was es noch mehr oder weniger zum Nulltarif gibt, das ist die Diversifikation. Also ich bin so breit diversifiziert, dass einzelne Ereignisse für einzelne Titel, für einzelne Branchen, für einzelne Regionen sich kaum noch in meinem Portfolio bemerkbar machen. Ja, nur wenn wirklich die ganze Finanzwelt untergeht, in Anführungszeichen, nämlich globale Finanzmarktkrise, in Europa noch die Schuldenkrise, dann Corona und so weiter, dann habe ich diese Risiken auch in meinem Portfolio, aber die kann ich sowieso durch gar nichts vermeiden. Ne? Also da kommt niemand drum herum. So, und deswegen ist Diversifikation vor allen Dingen ein Instrument, um Risiken zu begrenzen. Und das ist genau das, was ich nicht mache, wenn ich so ein Nasdaq-Investment zum Beispiel habe. Da hänge ich an 100 Titeln in einer Branche, in einer Region oder in einem Land und habe damit, wenn es gut läuft, retrospektiv betrachtet, tolle Renditen erwirtschaftet. Ich bin aber auch sehr hohe Risiken dafür eingegangen. Und niemand weiß, und also erstmal kann niemand ausschließen, dass es passiert, und es weiß auch niemand, wann es passiert, dass diese Risiken, die da drin stecken, die ich jetzt die letzten Jahre nicht gesehen habe bei so einem eher konzentrierten Investment, dass diese Risiken tatsächlich auch mal zuschlagen. Und dann kann das passieren, was vielen Anlegern auch in unserer Erfahrung immer wieder zum Verhängnis wird bei Investitionen am Aktienmarkt. Ich gehe Risiken ein, vielleicht noch nicht mal so ganz bewusst, auch hohe Risiken ein. Und dann, wenn diese Risiken zuschlagen, dann sage ich, oh, um Gottes Willen, das war doch sehr risikoreich. Jetzt gehe ich raus aus der Investition und dann realisiere ich die Verluste. Und da kann es oft passieren, dass ich vielleicht tolle Renditen in der Vergangenheit erzielt habe. Dann kommt so ein Risikoereignis, dann gehe ich raus und dann bin ich vielleicht letzten Endes unterm Strich doch gar nicht so gut unterwegs gewesen.
Und da wäre dann, in diesen Phasen sollte dann ein breit diversifiziertes Portfolio sozusagen den Anleger wieder einholen. Ne? Und ja, ganz wenn man versucht, das zu, zu timen, ja, möglichst hoch dann zu verkaufen und in der Krise zu kaufen, da ist man dann halt bei diesem Timing-Effekt und der kann halt natürlich klappen, wenn man gutes Timing hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher sehr gering, dass man zum Top und zum Low wieder einsteigt. Ja? Und selbst wenn man da dann nur ein bisschen später aussteigt und ein bisschen zu spät wieder einsteigt, dann kann man auch im Endeffekt gleich den, sagen wir mal, breit gestreuten Durchschnitt nehmen.
Ja, ganz genau. Vor allem das mit dem späten Einstieg. Das wird vielen Anlegerinnen und Anlegern zum Verhängnis, weil ja so ein bisschen die Idee ist, naja, ich steige ein, wenn dann alles wieder ganz klar ist. Ne? Also wenn man klar sieht, ah, jetzt geht's wieder aufwärts, jetzt haben die Märkte wieder Mut gefasst und so. Und diese klare Erkenntnis, die gibt's nie. Also man steht dann oft viel zu lange an der Seitenlinie und verpasst dann so viel Rendite, dass der Vorteil dieser Verlustvermeidung sich schon unterm Strich schon wieder verflüchtigt hat. Ja.
Ja. Wenn jetzt wir das Thema Faktoren, du hast es vorhin schon mal angesprochen, wenn wir das jetzt noch mit in unser Portfolio reinpacken, da hatte ich kürzlich auch mal ein Video dazu gemacht und die so die fünf wichtigsten Faktoren mal so grundsätzlich vorgestellt. Da habe ich doch jetzt aber auch das Problem, weil in einem Portfolio, also sobald ich, sagen wir mal, ein Portfolio aus 100 Aktien habe, habe ich im Zweifelsfall ja auch Aktien, die schon irgendeinem Faktor sozusagen zugehörig sind. Das heißt, es macht ja gar keinen Sinn, dann ein MSCI World und noch mit einem Value zu ergänzen, weil in dem MSCI World sind ja schon Value-Aktien. Oder habe ich da irgendwas was falsch verstanden? Und nein, wenn das so ist, wie macht ihr das dann? Weil da müsstet ihr ja auf Einzelebene sozusagen euer Portfolio analysieren.
Ja, genau. Das ist alles andere als einfach. Also wir sind der festen Überzeugung, um die Diversifikation wirklich bestmöglich umzusetzen im Portfolio, gehört dazu auch bei dieser Portfoliokonstruktion das Faktor-Exposure, also die Faktorausprägung in diesem Portfolio mit zu berücksichtigen. Und da haben wir ein sehr klares Zielbild, wie dieses Faktor-Exposure aussehen soll. Und jetzt passiert genau das, was du gerade schon gesagt hast. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir zum Beispiel Value, also Substanzwert-Exposure im Portfolio nur dann haben, wenn wir einen ETF auf einen Value-Index ins Portfolio holen. Nur da ist Value drin und nirgendwo anders ist Value drin, sondern genau wie du sagst, auch in einem MSCI World ist schon ein gewisser Value-Anteil drin. Und deswegen für eine wirkliche Steuerung dieses Faktor-Exposures im Portfolio führt kein Weg daran vorbei, tatsächlich in die einzelnen ETFs reinzuschauen und immer zu schauen, wie ist denn das Faktor-Exposure von jeder einzelnen Position im Portfolio. Na, also dieser MSCI World ETF insgesamt, was hat denn der für ein Value-Exposure, für ein Momentum-Exposure, für ein Exposure zu Niedrigvolatilitätstiteln und eben zu Nebenwerten. Das haben wir schon besprochen, im MSCI World gibt es keine Nebenwerte, ist also Exposure null. Und das dann für den MSCI World zu berücksichtigen für zum Beispiel einen Value-Index, den ich mit beimische und so weiter und so weiter. Und letzten Endes für das ganze Portfolio einmal durchzuschauen und die Gewichte der einzelnen Produkte genauso anzupassen, dass ich insgesamt über dieses ganze Portfolio eben genau die Faktorausprägungen bekomme, die es braucht für dieses diversifizierte Portfolio. Und da steckt tatsächlich einige Arbeit drin.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil natürlich braucht er auch die Daten dazu. Die gibt's ja, die kann man ja jetzt nicht unbedingt aus den Top-10-Holdings rauslesen. Da braucht man ja dann die Full-Holdings und jedes einzelne Unternehmen muss auch entsprechend dann klassifiziert sein. Gibt's da Datenbanken, die man nutzen kann oder wie macht ihr das?
Genau, da gibt's Datenbanken, da führt auch an den Datenbanken kein Weg dran vorbei. MSCI bietet Analyse-Tools und auch Datenbanken an. Lipper hat eine sehr gute Fonddatenbank und da ist man tatsächlich darauf angewiesen, wirklich möglichst granular diese Daten zu bekommen, weil man sonst sozusagen ins Leere analysiert. Ne? Ich möchte dann ein Ergebnis haben und irgendwie eine Zahl haben aus dieser Analyse und die bekomme ich natürlich nur, wenn die Daten überhaupt da sind.
Jetzt hattest du vorhin ja angesprochen, dass MSCI World einen hohen USA-Anteil hat und einen hohen Technologieanteil. Jetzt habe ich in der vergangenen Woche gelesen, dass ein ETF rausgekommen ist, aber es gibt mittlerweile zwei, die MSCI World ex-USA sind. Also sprich, da werden die amerikanischen Aktien weggelassen. Witzigerweise, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ist jetzt Japan da auf Top 1 als Land. Jetzt hat so ein Portfolio natürlich ein komplett andere Ausrichtung. Ja, also der Technologieanteil ist wahrscheinlich sehr niedrig oder niedriger. Der USA-Anteil ist gar nicht existent. Wäre sowas dann eine Alternative? Weil könnte ich ja dann auch machen. Dann habe ich die zwei Risiken ausgeschaltet und bin halt trotzdem weltweit in Industrieländer investiert.
Ja, also da haben wir eine sehr klare Perspektive. Man sollte jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, ja, wenn man sich die Sorgen macht, dass im MSCI World zu viel USA drin ist. Und ich glaube, man merkt auch, dass jetzt auch nicht jeder ETF per se, weil da ETF draufsteht, auch immer ein sinnvolles Anlageinstrument sein muss, ja, für jeden Zweck. Weil was mache ich damit? Ich ignoriere ja mit diesem ETF, sagen wir mal mit einem dicken Daumen, die Hälfte des weltweiten Aktienmarkts, so wie es ihn nun mal gibt. Und damit stelle ich mich sozusagen ganz extrem und ganz krass auf die andere Seite und habe wieder kein wirklich diversifiziertes Portfolio, weil ich eben so einen großen Teil vom Aktienmarkt auslasse. Und das heißt eben auch, dass ich die starken Renditebringer jetzt der letzten Jahre, die Technologiewerte, die amerikanischen Werte, über die wir ja schon gesprochen haben, eben jetzt nicht mehr nur nicht so stark gewichtet im Portfolio habe wie im MSCI World, sondern plötzlich gar nicht mehr im Portfolio habe, was natürlich auch deutlich zu Lasten dann der Rendite des Portfolios geht. Also ich persönlich und auch wir insgesamt bei Quirin und der Quirin Privatbank, wir sind von solchen ETFs, die jetzt bestimmte Regionen, es gibt auch manchmal welche, die bestimmte Branchen ausschließen, davon sind wir eigentlich nicht so überzeugt, sondern wir brauchen wirklich diese Portfolio-Perspektive, über die wir schon gesprochen haben, um dort dann diese, ja, ich sag mal, extremer im MSCI World eben auszubalancieren, ohne wieder ins andere Extrem sozusagen zu verfallen.
Die einzige Möglichkeit wäre ja, dass man so einem ETF dann vielleicht noch einen MSCI USA oder S&P 500 ETF beimischt, aber halt in einer niedrigeren Gewichtung. Dann hätte man auch, wie wir vorhin das andere Beispiel hatten, MSCI World beimischen. Hier könnte man sozusagen einfach USA beimischen und dann hätte man halt auch nochmal einen geringeren Anteil. Aber dann hat man halt auch wieder zwei ETFs.
Genau, also man kann natürlich dann ganz fein sogar steuern, ne? Wie groß soll dann der USA-Anteil sein? Aber ich habe dann wieder zwei Instrumente und muss da natürlich auch wieder aufpassen. Genau.
Wobei dann würde ich wahrscheinlich sogar eher gleich sagen, dann mache ich jede Region einzeln und dann mache ich es wirklich granular. Das wäre dann noch einfacher sozusagen. Ja. Ja. Letztendlich dann ein bisschen transparenter. Wenn ihr jetzt, gehen wir nochmal auf eure Anlagestrategien zurück. Ja, jetzt habt ihr euch Gedanken gemacht, wie so ein Portfolio auszuschauen hat. Ihr habt auch in die Einzelwerte reingeschaut. Was hat man denn dann zum Schluss für ein Portfolio? Mhm. Also ist es so wirklich so massiv anders als dann so ein MSCI World? Kannst du das vielleicht so grob mal beschreiben?
Ja, das unterscheidet sich doch relativ deutlich. Man wird es vielleicht erst gar nicht denken, aber schon wenn man mit ersten Kennzahlen so anfängt, dann merkt man schon relativ schnell, da geht eben tatsächlich noch was. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt mal als erstes mal gucken, wie viele einzelne Titel sind im MSCI World Index. Da sind wir so bei 1450 ungefähr. Ja? Und wenn wir in unser Portfolio schauen von Quirion, da sind wir so bei gut 8000 Titeln, ne? Also schon von der Titelzahl deutlich mehr. Und damit erreichen wir zweierlei. Einmal, dass wir den USA-Anteil, über den wir gesprochen haben, reduzieren. Da sind wir, wie gesagt, so bei 70% ungefähr im MSCI World mittlerweile. Und wir sind bei gut 50% in unserem Portfolio. Na, und da kommt dann das nochmal, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie die USA da auszusortieren. Die sind nach wie vor mit Abstand auch der größte regionale Teil in unserem Portfolio, aber eben nicht mehr ganz so groß. Also USA-Anteil reduziert sich. Und über diese Vielzahl an mehr Titeln holen wir natürlich auch einmal die Emerging Markets ins Portfolio. Wir holen auch das Thema Nebenwerte mit ins Portfolio, was ja beides im MSCI World fehlt. Und das führt auch dazu, dass wir von der ganzen Marktkapitalisierung der Welt, also wirklich dem insgesamt zur Verfügung stehenden Aktienmarkt, in den man investieren könnte, nicht mehr nur, also das sind ziemlich große Anführungszeichen, nur 85% wie im MSCI World ins Portfolio holt, sondern tatsächlich auf 96% kommt, also fast wirklich an das, was theoretisch überhaupt nur möglich ist, ins Portfolio zu holen. Und was aktuell eben vor allen Dingen sehr, sehr spannend ist, dass wir den wertmäßigen Anteil, den die Top 10 Titel im Portfolio haben, also entweder im Index vom MSCI World oder in unserem Portfolio, dass man diesen Anteil in unserem Portfolio gegenüber dem MSCI World deutlich reduziert. Ja, also wir haben einen halb so hohen Anteil in diesen Titeln und beim Top 5, da ist fast, dritteln wir das fast. Also diese Kopflastigkeit des MSCI World Index in diesen großen Tech-Werten aus den USA, die wird enorm reduziert mit einem noch breiter diversifizierten Portfolio.
Wobei, jetzt muss ich ja schon fast ketzerisch sagen, ja, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht, ich glaube 96%, hattest du gesagt, Abdeckung, dann kann ich ja also wirklich ja quasi alles kaufen, weil ob ich jetzt die 4% noch nicht drin habe oder nicht, dann wäre doch eigentlich die einfache Aussage, kauf einfach alles, also nimm dir irgendeinen ETF, der im Prinzip in alles streut und investiere in alle Aktien. Oder gelingt das dann mit diesen ETFs auch nicht, weil ich dann auch wieder teilweise Ungewichte drin habe mit diesen Standardlösungen?
Ja, genau. Also man kann natürlich sagen, wenn ich jetzt sage, der MSCI World, der ist noch nicht so gut, dann kann ich natürlich sagen, naja, investiere in den MSCI ACWI, IMI, also All Countries World, Emerging Markets sind dabei, IMI-Nebenwerte sind auch dabei, da gibt es sogar einen ETF seit irgendwie gut 10 Jahren. Und da habe ich auf jeden Fall mehr abgedeckt. Stimmt. Ich habe ungefähr auch die Titelanzahl und so weiter. Also da bin ich auch wieder sehr, sehr gut. Und dann fehlt mir noch eine Sache, über die wir auch schon gesprochen haben, und das ist eben dieses Faktorenthema. Mhm. Na, also vielleicht nochmal für die Erklärung, warum ist das aus unserer Sicht so wichtig? Wir haben ja gesprochen, welche Faktoren es gibt. Das überlagert sich bei einzelnen Titeln. Ne? Wir haben ja schon gesagt, ne, es gibt jetzt nicht irgendwie einen Value-ETF, der bringt nur Value, und damit ist auch klar, dass es nicht eine Value-Aktie gibt, die nur Value ist und sonst nichts anderes. Das überschneidet sich, und Faktoren sind für die Konstruktion von Indizes kein Konstruktionskriterium. Das heißt, platt gesprochen, im MSCI, auch welcher Ausprägung auch immer, Index, ist es egal, wie viel Value, Size, Momentum, Low Volatility da drin ist oder nicht. Und deswegen können sich im Zeitablauf, wenn ich nur auf diesen Index setze, diese Faktorgewichte enorm verschieben. Mhm. Und dadurch weiche ich wieder ab im Zeitverlauf von dem, was eigentlich wirklich an einer austarierten Diversifikation möglich wäre. Aber ich glaube, mit der Erklärung wird auch so ein bisschen klar, was wir da liefern, ist wirklich das i-Tüpfelchen. Ne? Da geht es jetzt nicht mehr um richtig oder falsch, sondern wirklich darum, das Optimum so gut es geht anzustreben.
Würdest du sagen, dass diese Art der Investmentstrategie auch einer eurer Unterscheidungsmerkmale gegenüber Mitbewerbern ist? Weil es gibt ja ganz viele Robo-Advisor und jeder hat da so seine eigenen Strategien. Aber ich höre bei euch schon raus, dass es, ich sage jetzt mal, auf der einen Seite eine sehr, sehr einfache oder beziehungsweise wenig aktive Strategie ist, also relativ langweilig in Anführungsstrichen, aber natürlich im Detail und in der Art und Weise, wie die Strategie zusammengestellt wird, da sehr viel Energie reingesteckt wird.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, muss ich sagen, Markus, genau so ist es. Wir bringen das gerne auch auf die Formel, dass wir Portfolio-Handwerk anbieten unseren Kundinnen und Kunden. Na, also wir tun jetzt nicht so, als ob wir Künstler wären oder Hellseher oder was man da noch so für Berufe in Anführungszeichen sich noch so ausdenken möchte. Also wir machen, wie du sagst, eine Strategie, die erstmal von dem, was sie anstrebt, sehr, sehr simpel ist. Und sagen auch sehr, sehr klar, es lohnt sich in aller Regel nicht, auch irgendwas anderes anzustreben. Und wichtig ist nicht so sehr, dass ich mir jetzt irgendwas toll Klingendes ausdenke, was ich anstrebe in meinem Portfolio, sondern viel, viel wichtiger ist, dieses langweilige Portfolio wirklich handwerklich echt sauber umzusetzen und da jeden Tag die Schräubchen zu drehen und wieder was anzuhämmern und so weiter, statt jetzt da irgendwelche Luftschlösser zu malen. Ja?
Ich meine, wir haben jetzt ja auch nur bedingt durch den Einstieg mit dem MSCI World ja nur über die Aktienwelt gesprochen. Du hattest über euer Portfolio gesprochen, da haben wir über sozusagen das Aktienportfolio aus eurer Vermögensverwaltung gesprochen.
Ja.
Da könnte man ja vielleicht sogar noch sagen, gut, okay, also die Grundsatzstrategie habe ich verstanden, ich mache es aber trotzdem selber. Da wird mich so ein ETF-Portfolio wahrscheinlich, keine Ahnung, 0,2% vielleicht pro Jahr kosten. Eure Kosten liegen ja, glaube ich, bei 0,48%,
genau.
Also on top sozusagen noch drauf. Erste Frage dazu, findest du das dann gerechtfertigt? Also ist der sozusagen eure Dienstleistung das wert, jetzt mal direkt gefragt? Und zum anderen, ist sie vielleicht eher mehr wert, wenn man nämlich nicht nur in Aktien investiert, sondern wenn man die Dimension Anleihen noch dazu nimmt, weil dann wird es ja noch mal komplexer. Da habe ich ja wieder andere Fragestellungen. Und da dann ein Portfolio aus Aktien, Anleihen, ETFs, plus den ganzen Faktoren, ist das dann da vielleicht, sagen wir mal, ist da der Preis mehr gerechtfertigt als bei einer Aktienstrategie?
Ja, fangen wir vielleicht von hinten an, weil das finde ich ist wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir in unsere Kundenstruktur reinschauen, dann ist nur für die allerwenigsten Kunden tatsächlich eine 100%ige Aktienstrategie sinnvoll und geeignet. In aller Regel haben Kundinnen und Kunden bei uns, und ich vermute mal, das ist anderswo ganz genauso, nicht nur ein reines Aktienportfolio, sondern es geht mit dieser Anleihebeimischung dann eben darum, das Risikoverhalten dieses Portfolios ein bisschen im Zaum zu halten sozusagen. Wenn wir in die globale Finanzkrise zurückgucken, Aktienmärkte haben 50% verloren, das kann und will nicht jeder Anleger, jede Anlegerin aushalten. Und deswegen geht es mit dieser Beimischung von Anleihen darum, diese Schwankungsintensität und auch die Maximalverluste im Erwartungswert eben zu reduzieren. Und dadurch kommt nochmal Komplexität ins Portfolio, es kommen weitere ISINs dazu, denn auch auf der Anleiheseite ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, da werfen wir irgendwie den Dart-File auf irgendeinen Anleihe-ETF und tun ihn da ins Portfolio, sondern das ist auch nochmal wirklich Handwerk, das zu tun, ist auch ein Portfolio an Anleihe-ETFs, was da entsteht letzten Endes. Und dadurch steigt der Komplexitätsgrad natürlich nochmal für die allermeisten Kunden. Das ist, glaube ich, eine Antwort darauf, warum es sich lohnen kann, bei uns eine Online-Vermögensverwaltung zu machen. Und die zweite Antwort auf die erste Frage, lohnt sich das mit den 0,48? Ist das gerechtfertigt? Also gerechtfertigt, würde ich sagen, ist in jedem Fall. Ne? Also wir machen unsere handwerkliche Arbeit, über die ich gesprochen habe. Und natürlich sind auch die Zugangswege für die Kunden einfach. Ne? Ich drücke da nur aufs Knöpfchen, ob ich einen Sparplan möchte, ob ich aufstocken möchte, ob ich mal was entnehmen muss oder so. Das ist alles eben sehr, sehr einfach für die Kundinnen und Kunden. Und das ist natürlich auch eine Dienstleistung, die irgendwie erstmal auf die Beine gestellt werden muss. Also gerechtfertigt, ja. Und das Lohnen, das kommt darauf an, ja, sage ich ganz ehrlich. Wir haben ja schon über bestimmte eher konzentrierte Portfolios gesprochen, die auch in der Vergangenheit auch länger schon deutlich höhere Renditen erwirtschaftet haben als jetzt so ein ganz breit ausdiversifiziertes Portfolio. Und das sagen wir unseren Kundinnen und Kunden auch sehr klar. Ne? Also die Idee von so einem breit diversifizierten Portfolio ist nicht, immer die beste Rendite zu bieten. Ja, in jedem, das geht mit so einem Portfolio gar nicht, soll auch gar nicht gehen, sondern eben vor allen Dingen dieses Thema des Risikos, über das wir schon gesprochen haben, ist da für uns ganz entscheidend. Also einmal lohnt sich das für die Anlegerinnen und Anleger unter Renditegesichtspunkten, kann das sein, muss aber nicht so sein. Und dann verschärft sich sozusagen die Frage natürlich nochmal, naja, was soll das denn dann eigentlich? Warum zahle ich denn dann 0,48? Und da, glaube ich, ist eine ganz wichtige Perspektive mal einzunehmen, dass für die allermeisten Anlegerinnen und Anleger, vielleicht nicht so sehr die, die uns jetzt zusehen und zuhören, aber für die allermeisten Anlegerinnen und Anleger das Thema Geldanlage wirklich auch ein beschwerliches Thema, ein bedrückendes Thema ist. Ja, und ein Thema ist, womit sich viele ehrlicherweise gar nicht auseinandersetzen wollen. Ja, und da bieten wir eine sehr, sehr einfache, sehr, sehr transparente Lösung an für auch im Marktvergleich übrigens sehr, sehr niedrige Kosten. Mhm. Gibt auch Anbieter, die da deutlich mehr verlangen. Eben eine Lösung an, die einfach auf Knopfdruck sozusagen funktioniert. Was wir gar nicht wollen, ist jetzt Anlegerinnen und Anlegern, die Spaß dran haben, selber Portfolios zu stricken und zu gucken und mit Excel zu optimieren und so weiter, da irgendwie zu sagen, dass wir da was haben, was irgendwie immer besser ist oder so. Aber einmal für diejenigen, bei denen das nicht so ist, ist es ein sehr, sehr wichtiges Angebot, glaube ich. Und auf der anderen Seite, selbst für diejenigen, die da Spaß dran haben, ist es vielleicht auch ganz entspannt, wenn man weiß, okay, ich habe einen bestimmten Teil meines Vermögensaufbaus, den regle ich sehr, sehr easy über so ein Portfolio, wo ich einen Sparplan drauf laufen lasse und immer, wenn ich mal was übrig habe, zahle ich da was ein und da weiß ich ganz automatisch, das funktioniert von alleine und so die Spielerei und den Spaß, den mache ich weiter, aber eben auf der Seite, ja.
Ja, das Schöne ist ja, wenn man den extra ETF-Finanzmanager nutzt, kann man sein Trading-Depot direkt mit einem potenziellen Quirin-Depot vergleichen, weil beide Depots dann im Finanzmanager importiert werden können und dann kann man es direkt miteinander vergleichen. Das heißt, man kann seine eigene Anlagestrategie mit der von euch profitieren. Und was du jetzt auch noch nicht gesagt hast, finde ich ist auch ein Punkt, der ist bei so Neo-Broker nicht relevant, weil ja die Gebühren auch sehr niedrig sind. Aber bei euch ist ja auch in dieser Pauschale sozusagen da fallen keine weiteren Handelsgebühren an. Also das ist ja da mit drin. Ja, und wenn ich jetzt aber ein typischer Anleger bin, der, was weiß ich, bei irgendeiner klassischen Direktbank ist, da kosten Transaktionen ja auch schnell mal 3, 4, 5, 10, 20 Euro, ja. Die man ja auch mitbezahlen muss. Also insofern darf ich da nochmal für euch sprechen.
danke.
Und wenn ich es richtig weiß, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, es gibt auch noch bei euch ein Cashkonto mit 3% Verzinsung, oder? Ist es noch so?
Ja. Genau,
ja,
bis auf weiteres.
Was will man mehr sagen? Vorhat,
aber ja.
Sag nochmal bitte, das hatte ich jetzt nicht verstanden.
Entschuldigung, mal gucken, was die EZB noch so vorhat in diesem Jahr, aber bis auf weiteres sind es erstmal 3%. Ja.
Ja, genau, aber das ist ja auch schon mal was, wo man sich dann drauf freuen kann und hier nochmal ein bisschen Cash parken kann. Gut, ja Philipp, ich würde sagen, vielleicht sollten wir jetzt noch zum Schluss einmal noch einen Roundup machen. Also was sollte jetzt ganz konkret jemand tun, der im MSCI World investiert ist? Du hast es schon so ein bisschen angekündigt, aber vielleicht kannst du ja trotzdem noch mal einmal kurz zusammenfassen, dass wir hier noch einen schönen Abschluss hinkriegen und nicht, dass die Leute jetzt komplett verschreckt und so in ihr Online-Broker-Depot sich einlocken und irgendwie ohne Sinn und Verstand hoffentlich nicht, aber rumhandeln. Also vielleicht noch mal zusammenfassen, was sind die nächsten Schritte? Was sollte man tun?
Ja, sehr, sehr gerne. Also das Wichtigste hast du gerade schon gesagt, also nicht den Kopf verlieren mit einem MSCI World ETF im Depot, ist schon mal vieles richtig gemacht und dann kann man noch bestimmte Sachen ein bisschen richtiger machen. Wenn wir jetzt mal nur auf der Aktienseite bleiben, ist das Erste, was man sich anschauen sollte, Emerging Markets Exposure ins Portfolio zu bekommen, dann auch das Thema Nebenwerte auf jeden Fall ins Portfolio zu bekommen. Allein dadurch habe ich auch schon mal das Thema US-Anteil ein bisschen runtergekriegt. Ich habe auch das Thema Anteil so der Magnificent Seven am Portfolio, diese Kopflastigkeit ein bisschen runtergekriegt im Portfolio. Und dann bin ich wirklich schon ein ganzes Stückchen besser unterwegs. Und dann kann ich auf der regionalen Seite eben noch schauen, dass ich entweder, so wie du das vorhin gesagt hast, vielleicht sogar wirklich von diesem World Index weggehe und das gleich von Grund auf sozusagen regional mache oder eben regionale Indizes noch beimische, um diese Amerika-Lastigkeit ein bisschen in den Griff zu kriegen. Was eben auch nicht anzuraten ist, ist jetzt Amerika komplett aus dem Portfolio rauszunehmen. Da würden wir sagen, zu weit gehen mit der Umgestaltung. Aber das sind so die einfachen Schritte, die man machen kann. Und wenn es dann tatsächlich ein ganz bequemes und wirklich handwerklich ausziseliertes Portfolio sein soll, dann geht das bei uns in der Quirin Vermögensverwaltung.
Ja, ich hätte es jetzt auch nicht besser zusammenfassen können. Ja, ich finde, und das ist auch wieder so ein ganz gutes Beispiel, warum der ETF-Markt oder das Produkt ETF so unheimlich spannend ist. Ja, weil man grundsätzlich die Kernvorteile des Produktes hat. Man hat immer eine breitere Streuung, man hat niedrige Kosten, man kann es super flexibel einsetzen. Und so wie du es jetzt zusammengefasst hast, ein Selbstentscheider kann das von einem simplen ETF mit ein, zwei ETFs nochmal selbst bestücken. Das ist dann noch relativ überschaubar. Jemand, der noch tiefer einsteigen will, der macht noch ein paar mehr ETFs dazu, baut es regional auf und der, der gar keinen Bock hat auf das Thema und sagt, das gebe ich lieber Experten, der gibt es halt dann zum Beispiel zu euch. Und das ist doch super. Alles ist mit dem ETF verknüpft. Und man kann sich je nach Gusto sozusagen seine perfekte, zu sich passende Anlagestrategie heraussuchen.
Jetzt hast du es doch noch besser zusammengefasst.
Ja, du hast das Gespräch zusammengefasst und ich habe deins nochmal zusammengefasst, ja. Ja, super. Philipp, vielen Dank für die Zeit, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war auch, glaube ich, eine Menge an Informationen dabei. Wir packen in die Videobeschreibung auch nochmal ein paar weiterführende Links rein. Da kann man sich dann nochmal in das Thema ein bisschen einlesen. Danke für die Zeit und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, ich auch sehr gern. Ciao, mach's gut.
So, das war der Talk mit Philipp Dobbert vom Vermögensverwalter Quirion. Was meinst du, ist ein MSCI World Investment heute noch ausreichend oder sollte man den beschriebenen Weg gehen und das Portfolio etwas erweitern um verschiedene andere ETFs? Schreib doch da deine Meinung gerne mal in die Kommentarleiste. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr, wenn du den Extra ETF YouTube-Kanal abonnierst, dann verpasst du kein Video mehr, wenn es darum geht, wie man optimal mit ETFs investieren kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.